Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Wir sind zu dritt. Frau Cornelia Holsten sitzt mir gegenüber. Unterm Tisch liegt doch jemand, aber das ist kein Mensch. Das ist mein Hund. Das so viel darf ich vielleicht sagen. Das sage ich auch nur vorweg, weil es könnte sein, dass ich ihn manchmal zur Raison rufen muss. Er ist voll in einem Pubertätsschub. Da geht das alles noch nicht so gut. Da quietscht er schon und macht sich bemerkbar. Frau Holsten, schön, dass Sie bei uns sind.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Frau Holsten, über Sie kann man viel erzählen. Auf jeden Fall stehen Sie an der Spitze der Landesmedienanstalt seit 2009. Sie waren die erste Frau bundesweit, die an der Spitze der Direktorin der Landesmedienanstalt wurde. Sie sind Juristin.
Ja.
Und Sie sind, ich glaube, ich kenne wenige Bremerin durch und durch. Sie sind in Bremen geboren, Sie sind in Bremen zur Schule gegangen. Sie haben in Bremen studiert, Sie haben ihr Referendariat in Bremen gemacht, Sie haben in Bremen gearbeitet als Rechtsanwältin für Wirtschaftsrecht und, habe ich aufgeschrieben, Medienrecht, haben Sie Unternehmen beraten in erster Linie, wenn das stimmt. Sie waren Richterin am Landgericht. Sie sind eben bei der Landesmedienanstalt jetzt. Sie haben, das liest sich so, als ob Sie Bremen nie verlassen hätte für länger als ein Wochenende oder den Urlaub. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Ich habe schon während des Studiums auch in München Zeiten verbracht.
Ah, ja.
Und ich habe nach dem ersten Examen zunächst mal 2,5 Jahre in Rostock gearbeitet und durfte dort einen Lehrstuhl mit aufbauen. Mhm. An der neu eröffneten juristischen Fakultät. Ah. Das war ja noch sozusagen Aufbauzeit, Anfang der 90er.
Medienrecht und was in die Richtung?
Ja, das war europäisches Wirtschaftsrecht und ich habe den Bereich Medienrecht damals abgedeckt.
Ja.
Damals, muss man aber ganz klar sagen, war der Fokus definitiv noch auf Fernsehwerbung. Mhm. Und ich weiß noch, da kamen so die ersten europäischen Richtlinien, die in Kraft gesetzt und dann eben auch umgesetzt werden mussten in deutsches Recht. Und ganz viele Dinge, über die wir heute wie selbstverständlich sprechen, waren damals unvorstellbar, abgesehen.
Zum Beispiel?
Auf jeden Fall diese Macht und die Wucht des Online-Bereiches. Streaming-Plattformen war nicht klar. Man muss sich mal vergegenwärtigen, das erste iPhone kam so 2007 in den breiten Markt. Mhm. Also das war alles noch nicht absehbar. Da gab es noch diese Knochen und mit dem Handy telefonieren
und
war noch so teuer.
Ja, genau.
Noch vorher, das war also teuer, dass so die Generationen über uns haben ja immer gesagt, sprich nicht so lange, es wird so teuer, weil das noch so Minuten- oder 10-Sekunden-Takte waren.
Und Leute haben viele gar kein Festnetztelefon mehr.
Ne? Genau, genau. Also dass sich die Meinungen vor allem online bilden und sozusagen beeinflussen lassen, das war nicht absehbar.
Mhm.
Und auch so die Themen, die wir heute haben, das war nicht klar. Das war allerdings auch nicht mal 2009 klar.
Mhm.
Also das ist positiv ausgedrückt das Tolle an diesem Beruf, dass sich einfach die Themen so dynamisch verändern und auch wirklich verändern, dass man sagen muss, ich kenne wenig Berufe, wo man so wenig eine 5-Jahres-Planung machen kann, weil man einfach nicht weiß, also kann man machen, so wie das ja immer ist mit Plänen im Leben, aber es wird daneben noch ganz viele neue Entwicklungen geben.
Ja, gerade in Ihrem Bereich, das stimmt. Trotzdem hängen Sie ja offensichtlich sehr an Bremen. Ne? Sie haben, auch wenn Sie mal 2,5 Jahre in Rostock waren, von wie vielen Jahren, lassen Sie mich rechnen? Nee, ich weiß gar nicht, doch, seit Jahren 1970 sind Sie, ne?
Genau. Ja.
Also auf jeden Fall sehr viele Jahre in Bremen. Warum hängt Ihr Herz so an Bremen?
Also ich glaube, dass das eine gute Homebase ist, um von da aus viel unterwegs zu sein.
Mhm.
Also es ist eigentlich schön, nach Bremen zurückzukommen. Und es ist auch schön, naja, es ist natürlich ein Privileg, wenn man nicht jeden Tag, den ganzen Tag nur in einer Stadt arbeitet, sondern wenn man weiß, man ist sowieso auch viel unterwegs. Mhm. Und ich fand das für die private Situation eine gute Stadt. Und einen Vorteil gibt es ja in diesem Bremen, was sich so leicht schlecht redet. Ich finde, dass die Menschen hier schon sehr oft sehr freundlich sind, weil sie wissen, dass sie einander ein zweites Mal begegnen.
Mhm.
Aber ich gebe zu, dass ich auch immer noch wieder überrascht bin, weil man denkt, das ist so provinziell hier, wenn ich Menschen begegne, die ich noch nie gesehen habe, die aber auch schon ewig in Bremen sind, eben, weil so klein sind wir dann auch wieder nicht.
Aber es muss ja ein bisschen mehr sein. Also Sie sagen, das ist eine gute Homebase, aber Ihr Herz hängt schon an Bremen. Oder können Sie sich vorstellen, doch nochmal wo ganz anders hinzugehen und dann in Bremen ab und zu Besuch zu sein?
Ich wäre ein paar Mal fast weggegangen. Ah, ja. Aber deswegen also kann ich sagen, ja, das ist so gelaufen, wie Sie schildern, aber ich habe es nicht drauf angelegt.
Ja, verstehe. So. Wenn Sie sagen, Bremen, dass so schnell schlecht geredet wird, finden Sie das, dass Bremen schnell von den Bremern schlecht geredet wird?
Ich finde, dass das Understatement der Bremer, das mag ich sehr. Aber ich finde schon, dass ein bisschen sonnigeres Gemüt der Bremer Bevölkerung guttun würde.
Also sich sagen, dass man es doch ganz gut hat hier, meinen Sie, so in die Richtung?
Ja, genau. Genau.
Was hat Sie eigentlich, waren Sie erst Richterin oder erst Rechtsanwältin? Das weiß ich, glaube erst Rechtsanwältin.
Ja, genau.
Was hat Sie dann von Rechtsanwaltstätigkeit ans Landgericht getrieben oder gezogen? Wahrscheinlich eher gezogen als getrieben.
Das ist schon alleine, das ist ja eine fast philosophische Fragestellung. Das könnte ich gar nicht beantworten.
Ich fühle mich schon fast geschmeichelt.
Ja.
Ich meine, warum wollen Sie absolut. Nicht? Also ist einfach zu formulieren.
Also ich habe das große, große Glück, dass ich jeden Beruf, den ich hatte, wirklich geliebt habe oder jetzt eben liebe. Das heißt, ich bin nie aus einer Getriebenheit, weil es so furchtbar ist, irgendwie gewechselt, sondern weil es sich ergab. Und es gab ganz, ganz früher, wurde mir erzählt, im preußischen Landrecht, eine Regelung, dass Richter eigentlich alle erst Anwälte sein mussten. Die brauchten auch ein gewisses Alter, um sozusagen in diese, in Anführungsstrichen, Würde hineinzuwachsen.
Ist ja gar nicht so doof, ne? Der Gedanke, auch mal vorher Rechtsanwalt gewesen zu sein. Und
es war nicht alles nur doof, genau was früher war. Ja. Vieles kann man überdenken, aber das ist vielleicht ganz schlau.
Ja.
Für mich war der Beruf der Anwältin. Also ich habe da wirklich sehr, sehr gerne in dem Beruf gearbeitet und hatte das große Glück, dass das wirklich spannende Fälle waren. Ich war ja sehr früh schon sehr spezialisiert auf den Bereich der neuen Medien und das war schon toll. Da konnte man ja auch sozusagen noch Rechtsprechung gestalten. So, das ist jetzt too much. Dankeschön für die Blumen. Vielen Dank. Und dann muss man dazu sagen, dass ich durch meine Mandate, also ich habe viel beraten, war aber natürlich ab und zu auch vor Gericht und das waren, in der Regel war das nicht das Gericht in Bremen, sondern auswärtige Gerichte. Und da macht man sehr unterschiedliche Erfahrungen. Und manchmal, so ging es mir, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Richter deutlich schlechter vorbereitet waren als ich, was mich wahnsinnig geärgert hat, weil ich das für die Sache nicht gut fand. Und
Klammer auf, kann man das, wenn man dann später Richter war, verstehen, weil die überlastet sind? Oder schwingt da doch ein leiser Vorwurf mit, dass sie sich hätten besser vorbereiten müssen?
Naja, jeder arbeitet so gut, wie er kann und möchte, so würde ich mal sagen. Und das ist ja nicht branchenbezogen, das ist ja überall so. Das mag einfach auch ein dummer Zufall gewesen sein, dass ich solche Erfahrungen gemacht habe. Aber ich erinnere eine Situation, dass die Richterin, also ich war ja noch recht jung, aber war nun fertige Anwältin und die hat mir das nicht geglaubt. Also die dachte, ich wäre jetzt noch irgendwie in der Ausbildung und musste dann erstmal nachweisen, dass ich wirklich die Frau bin, die auf dem Briefkopf steht und so. Also das war, fand ich schon sehr abwegig. Und dann war so ein bisschen die Idee, ich kann eigentlich nicht darüber maulen oder meckern, wenn ich nicht versuche, meinen Teil dazu beizutragen, das besser zu machen.
Indem man selber Richterin wird.
Ja, und das war so einer der Punkte, wo ich ins Nachdenken gekommen bin. Denn nach dem Referendariat war eigentlich so im Umfeld die Überraschung eher groß, dass ich nicht sofort Richterin geworden bin.
Warum? Weil Sie so gute Noten hatten? Weil das hängt ja damit zusammen, ne?
Das hängt damit zusammen.
Ah ja, gut, habe ich mir schon gedacht.
Aber ich möchte das auf keinen Fall missen. Ich finde, der Weg war genau richtig so. Und ich habe auch von beiden Berufen sehr, sehr viel mitgenommen, was ich jetzt in meinem Beruf einsetzen kann. Denn viele meiner Kollegen haben nicht solche Vorberufe sozusagen. Mhm. Also ich kann ja wirklich sagen, dass ich wirklich praktisch gearbeitet habe und nicht irgendwie vom Elfenbeinturm gestolpert bin. Ich bin kein großer Freund davon, Dinge irgendwie vom grünen Tisch abstrakt zu beurteilen, sondern finde es schon spannend, immer so die Geschichte hinter der Geschichte zu verstehen oder zumindest zu versuchen zu verstehen, weil ja jeder einfach Gründe hat, warum er sich so verhält, wie er sich verhält.
Hm. Nachvollziehen muss man sie deswegen immer noch nicht, aber das stimmt. Nochmal einen Schritt weiter vor. Wieso haben Sie Jura studiert? Wie kam es dazu?
Ich hatte durch Zufall Entscheidungen zu lesen bekommen und fand das offenbar sehr spannend. Das kann ich mir auch nicht so richtig erklären, aber ich weiß, dass ich das gut fand, zu sehen, wie... Also ich mag zum Beispiel die sehr klare Sprache. Mhm. Ich mag das
Juristen... Manche finden sie ganz schrecklich, ne? Juristensprache... Eigentlich nur, wenn jemand sich gut auskennt, kann er sie klar finden, weil ich finde sie sehr abstrakt und wenig lebensnah.
Ich würde nicht die Juristensprache per se nehmen, sondern ich würde sagen, es gibt ganz viele Schriftwerke, die wirklich ganz schlimm geschrieben sind und nicht verständlich, aber richtig gute können halt sehr klar schreiben, ohne Füllwörter, ohne Schigimigi, von hinten durch die Brust nach vorne und nochmal 3 Schritte zurück. Mm. Also so, wenn es gut gemacht ist, ist es sehr logisch und sehr klar. Mm. Und das finde ich ganz schön. Mm. Und ich hatte mich ja schon im Studium sehr früh auf diesen wettbewerbs- und medienrechtlichen Part konzentriert. Und wenn das nicht gewesen wäre... dann wäre wahrscheinlich einiges anders gelaufen.
Ja. Wissen Sie noch, was das für Entscheidung war, worum es ging bei den Entscheidungen?
Nein, aber ich kann mich noch an eine Entscheidung erinnern, die ich im Studium erfahren habe von dem Professor, der das unterrichtet hat. Und das war der Pepsi-Test, eine der ersten wettbewerbsrechtlichen Entscheidungen. Oh Gott.
Und was zwar, gefällt dir in diesem Gespräch nicht?
Jetzt geht es um Cola. Ja. Also da wurden Becher, das erinnern Sie bestimmt noch, Becher mit Cola und Pepsi verkehrt rum.
Genau.
Und da ging es um die Frage, ob das eine unzulässige vergleichende Werbung war. Seinerzeit.
Sie war doch wahrscheinlich unzulässig, oder?
Damals war vergleichende Werbung noch untersagt, genau. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Mhm. Und damals ging es noch nicht. Und ich erinnere noch genau, als der Professor, der, ich finde, der sah so ein bisschen aus wie Blacky Fuchsberger. Mhm. So, und der hatte so eine ganz tolle Stimme. Und das, er weiß auch, dass ich das wirklich ganz toll fand, wie er das erzählt hat, deswegen darf ich das hier erzählen.
Ist er noch, der lebt also noch.
Der lebt zum Glück noch, ja, genau.
Den Namen wollen Sie aber nicht nennen.
Nein, lieber nicht. Und das war schon ein guter Moment. Mhm. Denn das Wettbewerbsrecht und ehrlich gesagt auch das Medienrecht ist so ein bisschen wie im angloamerikanischen Recht sehr stark Case Law bezogen. Also das hängt sehr stark davon ab, dass man ein großes Fallwissen hat. Mhm. Und nicht nur, dass man irgendwie Paragraphen auswendig lernt und dann es darum geht, wer der Rechthaber-Mensch von mehreren Menschen ist. Mm. So. Und das fand ich echt sehr spannend an dem Rechtsgebiet.
Ja. Jetzt sind Sie bei der Bremen, bei der Landesmedienanstalt. Was reizt Sie daran? Oder vielleicht können Sie ja erstmal denen, die sich darunter, es hat ja nicht jeder Bürger jederzeit mit der Landesmedienanstalt zu tun, können Sie kurz zusammenfassen, weil Ihre Aufgaben sind vielfältig, welches Ihre Aufgaben sind oder welche die Schwerpunkte sind sozusagen?
Also die Medienanstalten generell wurden erfunden, als es den privaten Rundfunk gab, also jetzt nur vor 35, 40 Jahren. Weil man sich überlegt hatte, wenn es schon so einen Schweinkram gibt wie Tutti Frutti, dann muss es zumindest Aufsichtsbehörden geben, die auch da ein bisschen nach dem Rechten schauen. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus einer Zeit kommen, da gab es 30 Fernsehprogramme irgendwann im analogen Kabel. Mhm. Und es gab, als ich angefangen habe, glaube ich, einen privaten Sender auf UKW. Das heißt, auch die Vergabe dieser Frequenzen und der Kabelplätze war natürlich eine wichtige Aufgabe. Nun kann man schon ablesen an dem Lauf der Geschichte, dass sich die Aufgaben sehr, sehr verändert haben. Es gehört immer noch dazu, dass wir auch tätig werden, wenn es zum Beispiel Schleichwerbung im Fernsehen gibt oder unzulässige Sponsorhinweise.
Das hat sich auch extrem verändert, ne? Die Sensibilität dafür. Früher waren ja auch, waren ja in irgendwelchen Filmen, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Marken ohne Ende zu sehen. Inzwischen passt man da sehr auf, ne? Dass sie nicht, entweder es wird kenntlich gemacht oder dass jemand sie nicht sehen kann. Ne?
Absolut, ja. Absolut. Also da gibt es wirklich viele, viele Geschichtchen. Aber man muss auch sagen, ich komme gleich zurück zu den Aufgaben der Medienanstalt, aber man muss auch sagen, dass auch die Gesellschaft
sensibler geworden
ja,
ist.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Und die möchte Authentizität sehen. Und dazu gehört, dass klar gekennzeichnet ist, ob etwas werblich oder durch Produktplatzierung unterstützt ist.
Selbst wenn BMW nur die Autos sponsert, sozusagen für einen Tatort, muss das halt klar kenntlich sein. Auch wenn kein Geld richtig in das Budget geflossen ist. Ne? Aber da fängt es ja an.
Genau, das sind diese Beistellungen. Wobei man sagen muss, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da sind wir ja nicht die Aufsicht. Mhm. Die beaufsichtigen sich selbst, Zwinker-Smiley und unsere Aufgaben haben sich im Laufe der Jahre sehr, sehr verändert. Ein großer Teil spielt sich jetzt natürlich online ab, also der ganze Social-Media-Bereich, sei es Impressumsfälle, sei es Werbekennzeichnungsfälle. Ich darf mich um die Regulierung von Sprachassistenten bundesweit
kümmern.
Das wollte
ich wissen, was man darunter zu verstehen hat. Das habe ich gar nicht verstanden. Habe ich auch gesehen, Sprachassistenten. Influencer-Marketing, das ist ja das, was Sie sagen. Wenn die unverhohlene Werbung machen, ist das gekennzeichnet als Werbung. Ne? Aber was ist Sprachassistenten, was ist das? Was ist die Aufgabe?
Also der am meisten verbreitete Sprachassistent ist Alexa. Ah, ja. Genau. Und auch dafür gelten Regeln. Seit 2020 gelten im deutschen Recht, und da waren wir wirklich europaweit Vorreiter, auch Regelungen für sogenannte Plattformen oder Medienintermediäre, also so die großen, die Googles und Metas und Amazons dieser Welt. Und die beziehen sich zum Beispiel auf bestimmte Transparenzvorschriften. Man muss finden können, wonach selektiert wird, oder ein praktisches Beispiel, wenn man sagt, spiel mir die Nachrichten vor, dann muss ich erfahren, worüber diese Nachrichten rekrutiert werden, also die Quelle. Das sind solche Dinge. Also wenn wir unseren Job gut machen, dann merkt man uns nicht. Dann ist es sozusagen, dann läuft die Regulierung gut und die Anbieter halten sich dran.
Genau, und wenn die Welt eine bessere wäre, würden die Anbieter sich sowieso freiwillig dran halten und sie müssten gar nicht so viel aufpassen. Aber die Welt ist ja nicht so gut.
Oh nein, die Welt hat sich vor allem auch viel schlimmer verschlimmert, als man das dachte.
Also, weil Alexa und so weiter, da ging es ja darum, ob man auch Gespräche abhört, wenn Leute das einfach benutzen und im Raum einfach haben, dass da irgendwelche Gespräche aufgezeichnet werden könnten oder so, wo man gar nicht weiß, wozu diese Daten benutzt werden. Da hat sich auch was geändert, meine ich, ne?
Ja, die sind schon tätig geworden und also die sind nicht taub auf dem Ohr. Also es ist nicht immer einfach, aber es funktioniert schon.
Aber Sie haben keinen Sprachassistenten zu Hause, oder?
Ich habe alles, was ich beaufsichtige, probiere ich natürlich selber aus. Klar, das wäre ja sonst ein bisschen schräg. Das wäre ja wieder vom grünen Tisch.
Ja, aber ausprobieren und zu Hause haben und zu benutzen und morgens zu sagen, Alexa, spiel mir was weiß ich für Musik, ist ja noch ein Unterschied. Ne?
Ich finde aber, der Maßstab für diese Werte, also Medien- und Meinungsvielfalt und die Umsetzung der Vorgaben, sind ja die Menschen, die ganz normal die Geräte zu Hause haben. Und das wäre doch eine künstliche Situation, wenn das ich stimmt. das jetzt nur im Büro benutzen
ja,
würde.
Ja, das verstehe ich.
Und deswegen finde ich, gehört dazu, dass man in Anführungsstrichen den Preis zahlen muss,
ja, ja, genau.
ne, sich so ein Ding zu kaufen und eventuell das eben auch einzusetzen und beim Datenschutz
nicht zu wissen, wo die Daten landen oder was man
tief durchzuatmen.
Genau, welche Werbung sie ausgespielt bekommen, weil sie Alexa was gefragt haben zum Beispiel. Ne?
Ja, oder welcher Sender kommt und welcher sozusagen, was ich dann wiederum auf Instagram angezeigt bekomme.
Ja, ja, genau.
Ja, absolut.
Es ist ja eine Flut an Sachen, auf die Sie aufpassen müssen, ne?
Ja, ich würde das auch gerne noch fortsetzen.
Ja, gerne.
Denn was ich noch nicht angesprochen habe, sind zwei ganz wichtige Bereiche. Das eine natürlich der Bereich vom Jugendmedienschutz, der sich jetzt ja auch sehr stark online abspielt und im Bereich von Hass und Fake werden wir tätig und arbeiten da über eine Schnittstelle auch mit dem Bundeskriminalamt zusammen. Also alle Landesmedienanstalten tun das. Das hat das Geschäft sicherlich noch mal echt verändert, die Schwerpunkte. Und
kann man da überhaupt hinterherkommen? Weil ab und zu, ich habe mal mit einer, Silke Müller heißt die, einer Lehrerin gesprochen, die haben an der Schule in Niedersachsen, kennen Sie wahrscheinlich auch, klar. so eine Social-Media-Sprechstunde. Und was die erzählt hat, was sie von Kindern gezeigt bekommt, was sie auf ihren Handys haben und so, das war so, fand ich schon so entsetzlich. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich, ne?
Das muss ich leider so bestätigen. Ja. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht mit den, im Zweifel als Elternteil sozusagen mit den Kindern im Kontakt bleibt und sich das zeigen lässt. Mhm. Und weil sich das alles so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, ist eben der Bereich der Medienkompetenz so wahnsinnig wichtig. Und
da geht die Bremer auch in Schulen, ne? Und Schulen kommen zu Ihnen und macht da unheimlich viel. Sie bieten ja auch online einiges an und machen Schulungen für Lehrer und was der Kuckuck.
Ja, und ehrlich gesagt machen wir auch ganz viel für ältere Menschen zum Beispiel, damit eben nicht sozusagen eine ganze Generation abgehängt ist.
Habe ich gesehen, Fake News, irgendwas mit Senioren machen Sie extra, bieten Sie Kurse an. Ne?
Ja, genau, da machen wir spezielle Sachen. Denn man muss sich ja vorstellen, irgendwann wird es so sein, dass eine bestimmte Dienstleistung, die man gerne in Anspruch nehmen möchte, in einem bestimmten Alter, viel einfacher online zu organisieren ist als real oder telefonisch oder vielleicht preisgünstiger. Und da soll natürlich jede Person auch in die Lage versetzt werden, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und das zu lernen.
Ist ja ein schwieriges Thema, ne? Weil die Frage ist ja, gibt es das ein Recht auf ein analoges Leben? Ne? Also wenn man Banken und Sparkassen und Filialen und so weiter sieht, merkt man, die werden eben, es gibt immer weniger, weil die Begründung ist, immer mehr Menschen machen ihre Bankgeschäfte online. Ältere Menschen, die das nicht wollen, müssen immer weitere Wege zurücklegen. Es wird immer schwieriger, ein analoges Leben zu führen, das muss man wirklich sagen. Was würden Sie, mal angenommen, ich wäre 85, würde vor Ihnen sitzen und sagen, ich will aber damit nichts zu tun haben mit dem Internet. Ich möchte kein Smartphone, ich möchte kein PC, ich möchte kein Tablet, ich möchte alles erledigen wie immer. Würden Sie versuchen, mir zu raten, mich dem doch zu nähern, oder würden Sie sagen, ja, können Sie machen, aber die Umwege sind dann, also es kostet halt viel mehr Zeit.
Also das sind ja jetzt sehr viele Ebenen. Zunächst mal, wem gegenüber würde man ein Recht auf analoges Leben durchsetzen wollen? Das ist ja sozusagen, also wenn man als philosophische Frage würde ich da mitgehen. Mhm. Aber ich glaube, in der praktischen Rechtsdurchsetzung, und Sie merken, ne, Juristen interessieren sich ja vor allem darum, kann ein bestimmtes Recht oder ein Tatbestand oder ein Anspruch oder so, kann der auch durchgesetzt werden.
Wenn ich sagen würde, ich möchte mein Auto eben nicht online anmelden.
Wenn das noch möglich ist, das analog zu machen, hat man ja die Wahl.
Muss der Staat mir das nicht anbieten?
Ich wüsste nicht, dass es einen Anspruch in der öffentlichen Daseinsfürsorge gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist möglicherweise, man muss sich ja auch überlegen, wo hinein gebe ich meine Energie. Und möglicherweise ist die Energie besser dahin gelenkt, wenn man sagt, okay, ich finde das zwar blöd, aber ich weiß, es ist der leichtere Weg. Dann gucke ich einmal, ich probiere es einmal aus. Also ich bin schon ein Freund von einmal ausprobieren, damit ich entscheiden kann, ob ich es beknackt finde. Und bei vielen Sachen sind ja die Schranken oder die Hemmschwellen nur im Kopf, weil man es halt noch nicht kennt. Das hat man ja in ganz, ganz vielen Situationen. Also sei es man, also wenn man das so im Umkreis hört, ne, jemand hat einen neuen Herd, der irgendwie ganz anders funktioniert als alles, was man vorher gesehen hat, oder ein neues Smartphone oder eine neue App oder was auch immer, ein neues Auto oder so. Da muss man ja immer sich einmal so einen Schubs jetzt geben und sagen, okay, ich probiere es aus, weil wir so nicht aufgewachsen sind.
Na, ich dachte aus datenschutzrechtlichen Gründen, also ich wünschte schon, ich benutze das auch alles, habe aber trotzdem kein gutes Gefühl dabei und fände schon ganz gut, ein analoges Leben zu führen und zu wissen, keine Daten sind sonst wo von mir gespeichert, weil jeder, der sich im Internet bewegt, merkt ja, dass ihm so Werbung, dass man merkt, dass man sich für irgendwas interessiert und zack wird man mit Werbung, das ist einem, mir ist das ein bisschen unheimlich immer noch.
Ja, ich beobachte das auch. Ich beobachte aber auch, dass die Haltung, also diese Perspektiven, sich wahnsinnig unterscheiden danach, wie alt die Menschen sind. Also ich glaube, dass so die Altersgruppe Anfang 20 oder Mitte 20 so, dass die das schräg finden, was wir immer mit diesen Cookie-Banners haben und dass wir das ablehnen möchten. Weil die natürlich auf dem Stand sind, das ist doch eh alles schon überall, die Daten, womit sie auch recht haben dürften. Ja. Aber schon an diesem kleinen Detail sieht man, dass die Draufsicht wahrscheinlich davon abhängt, wie lange gehe ich mit diesen Geräten als wäre es normal für mich.
Und wie bequem bin ich, weil zum Beispiel der Ortungsdienst ist unheimlich hilfreich. Aber man weiß auch, dass das nicht gut ist, weil man eventuell kann irgendjemand sehen, wo ich mich aufhalte, wo ich ganz oft bin. Aber der Hang zur Bequemlichkeit ist so groß, dass man ihn nutzt. Das kenne ich zum Beispiel auch von mir.
Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt wissenschaftlich ordnungsgemäß untersucht wurde, aber ich kann das nur sozusagen rezitieren, dass die Deutschen Meister darin sind, zu sagen, oh, das ist datenschutzrechtlich alles ganz schwierig und wir haben größte Bedenken, also dieses German-Bedenkenträgertum, aber die Ersten sind, die es dann doch machen.
Ja, sag ich auch genau.
Und das merkt man zum Beispiel auch bei den Sprachassistentenverkäufen, bei bestimmten Apps. Also ich meine, Deutschland ist wirklich ein wichtiger Markt für Google, für Meta, für Alexa, also Amazon, oder auch Amazon Prime für Netflix. Wir sind da wirklich unter den Top 10. Und das wäre nicht so, wenn die Deutschen so agieren würden, wie sie häufig vorgeben, argumentieren zu wollen.
Aber dieses, dass man das macht, aber mit einem schlechten Gewissen, ich meine, das ist, glaube ich, auch sehr deutsch, man macht es, hat aber ein schlechtes Gewissen wenigstens dabei. Das geht mir selber auch so, das kann man schon gut nach. Man weiß eigentlich, dass das vielleicht nicht so gut ist. Ne? Also, wie gesagt, einen Sprachassistenten habe ich da nicht, aber weil ich es irgendwie gelesen habe, dass man eben diese Gespräche abhören kann. Dabei ist es eben so, in dem Moment, wo man personalisierte Werbung ausgespielt bekommt, weiß man, dass man irgendwo irgendwelche Spuren hinterlassen hat, die einem vielleicht gar nicht so lieb sind.
Ich glaube schon, in dem Moment, wo man angefangen hat, was online zu bestellen.
Ja, genau.
Und das haben ja eigentlich unter Corona alle machen, in Anführungsstrichen müssen.
Ja, also es ist ein riesiges Feld, was Sie haben. Es wird immer größer, kann man ja fast sagen, weil es ja auch immer mehr Entwicklungen gibt, mit denen man nicht gerechnet hätte. Zum Beispiel, was jetzt Meta betrifft und Elon Musks Weg oder Strategie, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann. Was sagen Sie denn dazu? Achso, ich habe gesehen, Sie selber sind in sozialen Netzwerken ja sehr zurückhaltend. Ne? Ich habe überhaupt keinen Instagram-Account von Ihnen gefunden. Dann gibt es aber einen Twitter-Account, Conny Holsten, die Medienpilotin.
Der ist aber schon sehr lange
tot. Genau, habe ich gesehen, da ist nicht viel los, habe ich gesehen.
Nein,
gedacht, den gibt's da halten Sie sich sehr zurück. Ne? TikTok sind Sie dann wahrscheinlich auch nicht, das habe ich jetzt nicht kontrolliert. Sind Sie bei Facebook? Sind Sie überhaupt irgendwo da? Oder lassen Sie es?
Also wir sind überall, um gucken zu können. Ja. Und ich gucke mir auch alles an, natürlich. Hm. Ne, das Argument von vorhin, wie schräg wäre das denn sonst, bitteschön. Aber zu der Frage mit dem, was Mark Zuckerberg gesagt hat, also dass es eben in den USA keine Faktenchecks mehr geben soll, also dass er da sozusagen die ModeratorInnen, die die Faktenchecks gemacht hat, da abzieht und nach Texas schickt, was ein eher konservativer Staat ist. Als das über den Ticker ging, da muss ich wirklich sagen, dass ich, das ist einer der wenigen Momente an dem Tag gewesen, wo ich wirklich gestarrt habe auf den Bildschirm, weil ich dachte, das ist doch jetzt der letzte Mist. Das ist, also wenn man mal von der Frage absieht, wie Herr Zuckerberg sich geografische Inhalte vorstellt, also sozusagen, wir können ja Meta und Facebook nicht abgrenzen. Wir können ja nicht sagen, so, das ist jetzt nur in den USA sichtbar. So, muss man sich auch vergegenwärtigen, dass bis vor wenigen Jahren, ich sage jetzt Facebook, aber wir wissen ja, es ist eigentlich Meta, hat Facebook sich sehr dafür eingesetzt, dass es eine europäische Regulierung gibt. Warum? Weil wir damals schon die deutsche Regulierung sozusagen zum Fliegen gebracht hatten und weil die das natürlich blöd fanden, dass es in Deutschland Regulierung gibt. Die haben immer gesagt, ja, wenn schon Regulierung, dann europäisch bitte. Die gibt es mittlerweile, der sogenannte Digital Services Act, und muss versuchen, irgendwie zum Fliegen zu kommen. Und mit dieser Aktion hat er natürlich auch sehr stark sich gegen Europa gewandt und hat ja auch ne, so Zensurländer, in Anführungsstrichen, so wie Europa, China und so, das soll es nicht geben. Nun muss man sagen, dass keiner von uns ist eine Wahrheitspolizei, ne? Aber was wir an Hass und Verschwörungstheorien und schlimmen Missbrauchsinhalten finden, das muss natürlich gelöscht werden.
Es muss auch strafrechtlich geahndet werden zum Teil.
Also Strafbarkeit ist die Voraussetzung dafür, genau. Das ist unser täglich Brot, also nicht unser täglicher Job. Dass wir uns darum kümmern und da wird auch vieles zur Löschung gebracht und wird dann auch gelöscht. Aber die Vorstellung, dass sozusagen das Wenige, was Facebook überhaupt dazu beigetragen hat, um dieses, um diesen Mist einzudämmen, dass das jetzt noch ins Gegenteil verkehrt wird mit einer, mit einem Wording, was einfach nicht gut ist und was auch schlimme Folgen nach sich ziehen wird. Also es wird ja immer argumentiert, dass sozusagen die Regulierung eine Zensur darstellt. Ja? Es ist aber so, dass Meinungs- und Medienvielfalt, das ist eine Freiheit und diese Freiheit braucht eine Situation, wo es Leitplanken gibt, damit diese Freiheit überhaupt in diesen Leitplanken entstehen kann.
Naja, und Meinung, auch Meinungsfreiheit hat eine Grenze, nämlich da, wo es eben strafrechtlich relevant wird.
Absolut, steht schon in der Verfassung so.
Genau. Von Elon Musk und X wollen wir dann gar nicht reden, oder?
Ach, es ist ja alles ganz furchtbar. Also es ist ganz furchtbar und ich weiß auch nicht, ob das gut für den lieben Hund Bolle ist, wenn er sowas zu hören bekommt. Also,
der denkt noch, die Welt wäre gut.
Ich habe gerade gelesen, dass die echte Vorständin von X, die so ein bisschen im Schatten von Elon Musk immer steht, ist am Abend angesprochen worden, am Abend, als Zuckerberg das verkündet hatte. Er hat sie eine Keynote gehalten in einem Hotel und wurde gefragt, und was sagen Sie denn dazu? Weil so diese Vorgehensweise entspricht der, wie das eben auf X ist, so mit Communication Notes, so dass man sozusagen tätig wird, wenn Nutzer selbst Hinweise geben. So. Und dann hat sie sich zitieren lassen mit Welcome to the party. Und ich finde, das sagt alles. Wie eklig.
Ja. Sie haben sich unlängst geäußert darüber, dass manche Influencer, also Influencer ist ja auch ein riesiges Feld, wer hätte gedacht, vor 5 Jahren, dass junge Menschen sagen, ich werde Influencer als Beruf und sich ja wirklich auch Influencer dumm und dusselig verdienen, zum Beispiel weil inzwischen viele Firmen erkennen, dass da man viel besser Werbung machen kann und bestimmte Zielgruppen erreicht. Sie haben sich neulich dazu geäußert, was davon zu halten ist, wenn Influencer ihre Kinder vermarkten. Da sind Sie ja absolut dagegen. Da gibt es aber gar keine Handhabe, habe ich so gedacht, ne? Weil Kinder haben ja noch nicht das Recht am eigenen Bild, dass Mütter sie ohne Verpixelung in die Kamera halten und für Babywindeln werben. Ne?
Also Kinder haben schon das gleiche Recht auf Privatsphäre wie jeder andere Mensch auch. Mhm. Allerdings die Verwalter dieses Rechts sind ja die Eltern. Und das die heißt, nehmen dann so eine Rolle ein. Die sind einerseits quasi Manager für diesen Post oder diesen Content, das Video, was gedreht wird. Mhm. Und andererseits Fürsorger für das Kind. Und das ist halt im Hinblick auf kommerzielle Inhalte eine ganz blöde Sache. Eigentlich muss man aber auch sagen, wer es für jede Person überdenkenswert, ob wirklich das Gesicht des eigenen Kindes auf Social Media, wo auch immer, gezeigt werden muss. Weil man einfach auch sich bewusst sein muss, jedes Bild kann vom Kind kann im Darknet landen. Ja. Da gibt es wirklich professionelle pädophilen Börsen. Mhm. Und das wollen wir alle ja
nicht. Vor allen Dingen, wenn Kinder im Bikini oder im Badeanzug oder wenn sie irgendwie nur mit einer Hose bekleidet, das ist so, dass man sich da echt fragt, was Eltern da reitet.
Sowas. Ja, und sie können genauso gut die Schaufel in die Sandburg oder daneben legen und das fotografieren. Ist ja, auch ja, genau. Klar, sie sind gerade mit ihrem Kind im Urlaub.
Ja, ja. Das andere sind ja Kinder, die tatsächlich selber erfolgreiche Influencer sind. Das ist ja auch so eine Grauzone, ne? Wo die Eltern mit ihrem Kind Geld verdienen, weil das schon anfängt, Werbung für Spielzeug und so weiter zu machen. Ich glaube, in Deutschland gibt es das vielleicht noch nicht so ausgesprochen, aber in den USA gibt es sehr erfolgreiche Kinderinfluencer.
Oh, das gibt es hier auch. Wir dürfen nicht vergessen, dass, ich glaube, der Spielzeugkanal, heißt es, ist der erfolgreichste YouTube-Kanal seit Jahren.
Mhm, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Mhm. Ja, jedenfalls haben Sie sehr viel zu tun. Was macht Ihnen daran eigentlich Spaß? Also, oder was ist das, wo Sie Erfolgserlebnisse draus ziehen? Dass Sie mich schützen?
Also der Antrieb ist sicherlich zu versuchen, dazu beizutragen, dass wir was mit Medien machen und nicht die Medien nur mit uns. Ja, also ich glaube, dass einfach die Medien mittlerweile den größten Einfluss auf die Gesellschaft haben. Mhm. Und das Schwierige an diesem Einfluss ist, dass man viele Menschen trifft, die sich das nicht bewusst machen, weil sie die Mediennutzung gar nicht mehr reflektieren können, weil es so selbstverständlich geworden ist. Ich sage das ohne jeden Vorwurf, ne? Also so ist das überhaupt nicht gemeint. Aber was wir, also das, was wir sehen, ist das, was wir glauben. Und wo gucken wir hin? Auf Smartphone. Also das heißt, diese Welt ist die, die uns prägt und die uns auch als Gesellschaft prägt. Und wir müssen ja feststellen, dass eine sehr aufgeklärte Gesellschaft es nicht geschafft hat, sich das Vertrauen ins Netz zu bewahren. Das heißt, jetzt wird sozusagen soziologisch betrachtet die Phase kommen, wo wir schauen müssen, ob wir dieses Vertrauen zurückerobern können. Ich kann nicht vorhersagen, ob das gelingen wird, aber man stellt jetzt ja zumindest fest, es gibt ganz viele Diskussionen, ist das nicht blöd und wie schaffen wir Digital Detox, dass wir einfach auch mal schaffen, uns wieder ein bisschen abzugewöhnen, denn ich kenne sehr, sehr viele Menschen und würde mich da nicht ausschließen, die in Panik geraten bei der Vorstellung, das Smartphone ist 3 Tage kaputt und man kommt an nichts mehr ran. Also es gibt dann ja einfach ganz viele Dinge unterschiedlich bei den Menschen, wo man denkt, das ist dann nicht mehr möglich.
Und schön, dass der Terminkalender weg ist, wenn man den nicht irgendwie synchronisiert hat oder so.
Könnte auch viel Ruhe in die Tage bringen.
Ja, das stimmt.
Aber
der Termin auf jeden Fall.
Aber das ist schon eine große Abhängigkeit. Und zu sehen, wie sehr das die Menschen, die Gesellschaft prägt und wie es dann aber auch gelingt, durch Aufklärung, durch Regulierung, da vielleicht so kleine, klitzekleine Steinchen mal so ins Wasser zu bringen und zu sehen, das hat auch Folgen und das wirkt sich aus. Also ich würde sagen, dass die Themen Werbekennzeichnung im Influencer-Bereich durchaus eine Erfolgsgeschichte war.
Auf jeden Fall, das stimmt, ja.
Und ich weiß noch, als ich mich mit dem Thema angefangen habe zu betreuen, zu befassen, da gab es noch sehr viele Kollegen, die davon ausging, dass YouTube nur ein Hype ist und nicht lange bleiben wird. Sie wissen, dass ich mich ja sehr stark mit den Themen Barrierefreiheit und Diversity in den Medien beschäftige. Und bei der Barrierefreiheit, als wir vor 11, 12 Jahren angefangen haben, da Untertitelungs- oder Barrierefreiheitsquoten zu erheben, da war das deutlich weniger als jetzt. Wir haben das mehr als verzehnfachen können und haben jetzt eine europäische Regulierung. Und das ist schon, das ist schon natürlich sehr erfreulich, so eine Arbeit. Und ich finde es persönlich einfach auch sehr toll, dass ein Beruf ist, der nicht aus Routinen besteht, sondern wo eigentlich jeder Tag anders ist. Und man kann das nur begrenzt vorhersehen. Und einen großen Anteil wird auch das Team haben, mit dem ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Das ist schon echt ein Geschenk, muss man wirklich sagen. Also das ist was ganz Besonderes und das wertschätze ich sehr. Also dass man, wenn man ins Büro geht und denkt, ja, ich habe wirklich Lust, die Menschen zu sehen und es interessiert mich wirklich, was wir zusammen machen. Und ich glaube, wir sind zusammen, können uns gut in der Motivation sozusagen hochjatzen, wenn wir neue Themen uns vorknöpfen und denken, da wollen wir jetzt mal genauer hingucken. Und dann ist es natürlich auch schön, wir sind eine sehr kleine Anstalt, also die kleinste in Deutschland, aber eben nicht die leiseste, würde ich sagen, oder die regungsloseste so. Und das macht natürlich auch Spaß, dann zu zeigen, es geht auch so.
Wenn man so in ihrer in der Arbeit aufgeht wie Sie, dann hat man keinen 9-to-5-Job. Was machen Sie denn, vielleicht die letzte Frage, zum Ausgleich?
Ich habe ja auch einen sehr süßen Hund.
Das genau. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns schon mal im Bürgerpark getroffen. Da habe ich gesehen, dass Sie auch einen Hund haben.
Genau. Ja. Also ich finde Ihren Hund auch sehr sympathisch, aber natürlich ist der süßeste,
ist natürlich
liebste, ihrer, ist ja toll, ja genau, ja, wie das immer so ist.
Und so weiter.
Also das, das finde ich schon ganz gut, dass man einfach auch gezwungen ist, bei jedem Wind und Wetter draußen rumzulatschen.
Darf der auch mit ins Büro?
Ja.
Ah ja. Also Bürohund.
Mhm. Genau. Und ich
Reisen.
Verbringe wahnsinnig gerne Zeit mit Freunden und Familie. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz schön.
Mag und dann wird das Smartphone vom Tisch gelegt, oder? Oder?
Da kann ich mich jetzt öffentlich nicht zu äußern. Okay, das Risiko ist zu groß, dass mir das irgendjemand aufs Brot schmiert.
Verstehe. Weil das finde ich zum Beispiel, wenn man sich unterhält, dass man sieht bei Jüngeren auch, dass sobald da was aufleuchtet, ne, also irgendeine neue Nachricht, irgendein Push oder so gekommen ist, dass sofort der Blick dahin fällt. Und das finde ich in so einem Gespräch immer ein bisschen anstrengend. Für junge Leute ist das ganz normal. Da sieht man ja auch, dass sie zusammensitzen und beide mit dem Smartphone irgendwie hantieren. Und ich will nicht sagen die ganze Zeit, aber häufig. Ne?
Ja.
Also dass da immer noch ein Dritter quasi oder zwei Leute zusätzlich mit zweien am Tisch sitzen, nämlich zwei Smartphones quasi.
Ja, aber ich finde ehrlich gesagt auch, es gehört auch dazu zu verstehen, denken die sich da was bei? Also zum Beispiel die ganzen Studierenden oder SchülerInnen, die sind es gewöhnt, die sitzen hinterm Bildschirm. Und so ein Bildschirm ist ja auch, wenn wir jetzt beide mit aufgeklappten Rechner hier voreinander stehen würden, ist das ja auch wie eine Art Mauer zwischen uns. Ist ja eigentlich schade. Aber wenn Sie keine Bücher, Kladden und sonst was mehr benutzen, dann ist es natürlich für die deren Perspektive normal. Und so ist es auch für die aus deren Perspektive normal, weil ja alle das machen, immer das Smartphone in der Hand zu haben.
Ja, das stimmt.
Und wenn man dann sagen würde, ich fühle mich gar nicht richtig gesehen von dir, weil du so abgelenkt bist, ich glaube, dann würde das auch sofort weggelegt werden. Das wissen viele einfach nicht. Und wer von uns ist da frei von Fehlern? Ne?
Da fällt mir noch was ein, was ich eigentlich am Anfang hätte fragen wollen, aber jetzt mache ich es einfach zum Schluss. Neues Jahr, neue Anordnung. Mit welchen drei Eigenschaften würden Sie sich beschreiben?
Oh,
Ich glaube, dass ich sehr zuverlässig bin und authentisch geblieben bin. Und ich kann auch spontan sein.
Und allerletzte Frage vielleicht, also über was Sie machen zum Ausgleich, so viel wollen Sie da nicht verraten. Sie sind ja viel beruflich unterwegs, Sie haben ja noch mehrere Funktionen als Direktorin der Landesmedienanstalt. Sind Sie im Verbund, Sie sind auch Vorsitzende im bundesweiten Verbund?
Nee, ich war Vorsitzende, ja genau, ich war es.
Auf jeden Fall, solche Sachen führt Sie ja oft auch zu Dienstreisen, Sie sind also sitzen ja nicht nur in Bremen, sondern sind viel unterwegs. Deswegen verstehe ich das, sonst hätte ich gesagt, reisen, lesen, kochen, aber Sie sind da ein bisschen zurückhaltend. Hinterher taucht es auch in den sozialen Netzwerken irgendwo auf und das wollen wir natürlich nicht. Noch eine Aussage, gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das kann ich auf den Tod nicht leiden, auf den Tod nicht ausstehen, jetzt egal was. Es könnte Grünkohl sein, es kann aber auch sein, wenn jemand hochnäsig ist.
Witzig, dass Sie das sagen, ja, also Grünkohl. Arroganz ist, also... Arroganz, ne, dieses Arrogare, ich habe keine Fragen mehr, ich bin sozusagen so überheblich und so schlau, ich bin auch nicht mehr interessiert. So Arroganz finde ich schon sehr, sehr schwierig, denn welcher Mensch hat wirklich die Berechtigung, arrogant sein zu dürfen? Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Finde ich sehr anstrengend für das Umfeld. Umgekehrt finde ich das halt ganz toll, wenn Menschen... aufeinander zugehen und versuchen, einander zu verstehen. Das ist schon was Gutes, wenn man sich das immer wieder vornimmt.
Vor allen Dingen auch in diesen Zeiten, muss man wirklich sagen, ne, wo viel polarisiert oder zu polarisieren scheint.
Zu versuchen zu verstehen, sozusagen, glaube ich, passt in fast jeder Lebenslage, egal ob es jetzt darum geht, die nächste Generation zu verstehen oder die Vorgänger oder neue Technologie oder Geschichten hinter den Geschichten. Das wird Ihnen ja wahrscheinlich auch so gehen, wenn Sie irgendwie größere Interviews machen, dass man auch dann so ein bisschen da hineingeht und das sich anschaut. Sie haben wahrscheinlich mehr Distanz dann noch als Journalistin.
Ja, aber natürlich, das gehört zu dem Beruf natürlich dazu, die Sachen zu ergründen. Das ist
genau.
Ja, das
genau.
Verbindet uns dann. Ja.
Finde ich eine gute Eigenschaft. Wenn man halt interessiert bleibt. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass so ein Quäntchen Neugier und ich probiere das mal aus, eine der besten Methoden ist, um jung zu bleiben.
Ein gutes Schlusswort, auch ein Appell vielleicht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch und unseren Zuhörerinnen und Zuhörer auch fürs Zuhören und das hoffentlich Gequieke hier zu überhören von diesem pubertären Hund.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.